Ja, schönen guten Morgen. Freut mich wirklich, heute bei euch zu sein. Vielen Dank für die Einladung, die herzliche Aufnahme. Es ist wirklich schön und ich denke, wir werden gemeinsam eine sehr schöne, interessante Zeit haben können. Wir sind aus Brasilien. Então, bom dia para os brasileiros aí também. Schön, euch zu sehen. Wir kommen eigentlich aus dem Rheinland. Ich bin in Neuwied geboren, bin 20 Jahre hier in Deutschland aufgewachsen und dann mit 20 nach Brasilien gegangen. Ich musste meinen Zivildienst machen, das heißt, ich habe mich darüber gefreut, meinen Zivildienst zu machen. Habe den in Brasilien gemacht, meine Frau kennengelernt. Ich kam zurück nach Deutschland, habe meine Bibelschule in Deutschland absolviert. Und dann bin ich wieder nach Brasilien gegangen, wir haben geheiratet und leben jetzt seit 2003 verheiratet in der Mission, 20 Jahre. Meine Familie, ein kleines Bild von uns vielleicht als Familie, ist etwas älter als von Weihnachten. Wir haben 7 Kinder. Ja, ich sag mal schön dazu, aber von 3 verschiedenen Frauen. Muss man jetzt erklären, ja. Wir haben 4 Adoptivkinder. Von daher ist das gerechtfertigt. Ja, links meine Frau und ich. Ich hatte noch keinen Bart, aber ich hatte festgestellt, dass ich mit Bart noch schöner aussehe. Den habe ich also gelassen. Hinten ganz rechts meine Tochter Emily. Sie ist mit dabei. Sie wird jetzt in Deutschland bleiben. Sie hat sich entschieden, in Deutschland die Schule zu Ende zu machen. Also wird sie jetzt erstmal bei meinen Eltern bleiben und hier ein bisschen weiter lernen. Dann in der Mitte Eduardo. Ist genauso alt wie Emily, auch 16. Zwischen den beiden ist Fabio. Er ist 15. Kurz vor Fabio zur linken Seite ist Thiago, er ist 14. Dann ist Marco 13, Jasmin ist auch 13 und Luis hier unten ist 9 Jahre alt. Das ist unsere Familie. Das sind alles Teenager, ihr dürft für uns beten. Ja, wir haben viele Jahre in verschiedenen Projekten gearbeitet. Gemeindegründung, São José dos Pinhais, gleich bei Curitiba, haben wir eine Gemeinde gegründet. Dann haben wir Gemeindearbeit in der Kolonie Witmersum gemacht. Gemeindegründung Ponta Grossa. Nach Ponta Grossa sind wir wieder in die Kolonie Witmersum. Dort leben wir im Moment. Wir haben da ein kleines Zuhause, ein Häuschen gekauft, das wir umbauen sind, wo wir dann bald einziehen wollen. Und von da aus arbeiten wir jetzt im Missionswerk. Ich habe 18 Jahre lang Pastoraldienst gemacht. Und jetzt sind wir vollzeitig im Missionsdienst Gemeindegründung. Ich selber gründe jetzt keine Gemeinde im Moment. Wir gründen zusammen mit einem Team 4 Gemeinden, die ich im Moment betreue. Das heißt, an jeder Stelle haben wir einen Pastor, den ich begleite. Und wir sagten, komm, statt immer nur an einer Stelle eine Sache machen, lass uns mal ein bisschen größer arbeiten. Gleichzeitig machen wir auch die Jüngerschaft, und zwar vom Norden bis zum Süden. In verschiedenen Städten unterrichten wir die Jüngerschaft und begleiten die Gemeinden in der in dieser Jüngerschaft, die sie jetzt installieren. Jünger sein, Jünger machen ist eine Aufgabe, die wir bekommen haben. Jesus sagte, geht hin und machet zu Jüngern. Ist ein klarer Auftrag. Wie geht das? Ja, wir helfen Gemeinden, dann diesen Prozess zu starten, um Jünger auszubilden, Jünger zu formen. Und dabei geht es nicht um Wissen, das wir vermitteln. Es geht wirklich darum, um Prinzipien, die ein Christ, die ein Mensch, ein Jünger leben soll. Da bin ich sehr viel unterwegs. In unserem Schulungszentrum unterrichten wir Jugendliche, die bleiben ein Jahr bei uns. Wir machen eine Charakterschule und helfen ihnen, einen Charakter zu formen, der Gott entspricht. Das geht in vielen Einsätzen. Man kommt immer wieder an Limits, man kommt immer wieder an Grenzsituationen, in denen man einfach sich selbst überprüfen muss, in denen man sich selbst in Gottes Gegenwart nochmal überprüfen muss und in denen wir sie begleiten, damit sie einen Charakter entwickeln können, der fest ist, der stabil ist und der Christus geprägt ist. Dann unterrichten oder schulen wir Leiter und Missionare für Gemeindearbeit und Mission. Wir hatten jetzt Mitte des Jahres einen Block fertig, haben die Mitarbeiter in den Dienst gesandt. Jetzt haben wir die zweite Gruppe, die müssten so im November, Dezember fertig sein, dann machen wir den Abschlussfeier, dann gehen die wieder weiter in den Dienst. Dann haben wir Konferenzen, gerade heute ist unser ganzes Team in São Paulo auf einer Konferenz. Ich komme, so Gott will, alles gut klappt, am 13. September wieder zu Hause an Und am 14. geht es wieder weiter, 800 Kilometer in den Süden, in die Stadt Asigua, unten an der Grenze von Uruguay. Da haben wir die nächste Konferenz, sind wir wieder 4 Tage dort. Dann komme ich am Montag zurück, kurz danach werde ich dann wieder zum Amazonas fliegen, ein paar tausend Kilometer in den Norden, wo die weiteren Aufgaben haben und weitere Gemeinden betreuen. Es sind 10 Gemeinden, die wir dort am Fluss Juruá haben und die wir betreuen. Wird interessant. Im Amazonas ist ja alles ein bisschen weiter auseinander. Ich weiß nicht, ob ich das vorstellen könnt, wie so ein Amazonas aussieht. Das sieht aus wie ein Wald, aber wo unten auch alles zugewachsen ist. Nicht wie in Deutschland, wo man unten durchgehen kann. Man kann nämlich nicht durchgehen. Und es gibt keine Wege, es gibt nur Wasser. Und es ist so weit, dass wenn du stundenlang oder tagelang fährst, du immer noch nicht weit gekommen bist. Wir brauchen von der einen Stelle zur anderen 25 Stunden mit unserem Boot. Es wird interessant werden. Also wenn jemand auch Interesse hat, mal 25 Stunden auf einem Holzboot zu sitzen, das so hoch ist, wo man sich mit den Knien die Ohren die ganze Zeit wärmen kann und die Sonne von oben so richtig schön draufknallt und 25 Stunden ohne sich anzulehnen und ohne aufstehen zu können. Also ihr seid herzlich eingeladen, mal mitzukommen. Gibt Schöneres, ne? Nachher freut man sich auf die Nacht in der Hängematte. Ja, ich wollte euch gerne ein kleines bisschen mit in die Arbeit nehmen, in dem, was wir machen. In alles, das wird ein bisschen schwierig, weil es eben sehr, sehr vielfältig ist. Die Aufgaben, die wir haben, also ich bin vollzeitig in dem Missionswerk Nossa Agência Missionária, wo wir diese ganze Arbeit machen. Ich mache ehrenamtlich noch den ersten Vorsitz von einem zweiten Missionswerk, wo wir 40 Vollzeitmissionare eingestellt haben und 8 verschiedene Programme, 8 verschiedene Bereiche abdecken mit Hungerhilfe, schwangere Frauen, meine Frau betreut die schwangeren Frauen vom ganzen Munizip Palmeira, wo wir wohnen. Dann haben wir Kinder, ein Programm, wo wir die Kinder halt nicht an den Schulzeiten, also wenn sie morgens Schule haben, sind sie nachmittags bei uns oder andersrum, die wir betreuen und die wir dann begleiten. Wir haben Familienpatenschaften im Landesinneren für Menschen, die eigentlich ohne Hilfe nicht auskommen können. Wir haben Kinderpatenschaften für Kinder, die unterstützt werden, damit dass sie regelmäßig Mahlzeiten bekommen und verschiedene auch Hilfen für die Schule. Dann haben wir die Projekte im Landesinneren mit Familien, wo wir Häuser mit aufbauen, wo wir ihnen bei der Landwirtschaft helfen, wo wir ihnen mit unserem Staat helfen, Hilfe zur Selbsthilfe. Also verschiedene Programme, verschiedene Bereiche, in denen wir auch arbeiten. Es werden im Monat einige tausend Leute in unserem Missionswerk begleitet. Das machen wir noch ehrenamtlich. Ja, und halt die 7 Kinder. Ne? Ein kurzes Video möchte ich euch gerne mal zeigen, das uns so ein kleines bisschen mitnimmt in einen Teil, einen kleinen Teil der Arbeit, damit ihr mal einen kleinen Eindruck habt, um was es geht. Das Video ist sehr, sehr kurz, ist nicht allzu lang. Es gibt ein bisschen Text dazu, also versucht mit einem Auge das Bild zu sehen, mit dem anderen dann den Text zu lesen und dann haben wir so einen ganz kleinen Einblick in unsere Missionsarbeit. Thank you. gesagt, ein ganz kurzer Einblick. Es gibt garantiert viel, viel mehr zu zeigen. Das war jetzt auch nur von einer kleinen Ecke, von einem kleinen Bereich, in dem wir arbeiten, vom Amazonas. Und das werde ich heute ein kleines bisschen mit aufnehmen in den Bericht, die Arbeit, die wir dort oben machen. Wie gesagt, es gibt so viel andere. Und wenn ich von jedem einzelnen Bericht erzähle, könnte ich jedes Mal eine Stunde von den Berichten erzählen. Heute werden wir uns ein bisschen auf die Missionsarbeit im Amazonas konzentrieren. Ich würde gerne aber am Anfang noch einen Bibeltext lesen, der das Ganze erklärt, warum wir das machen und was wir genau machen. Wer die Bibel hat und mit aufschlagen möchte oder anklicken möchte, wie auch immer. 2. Korinther. Der zweite Brief, den wir haben, den der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat. 2. Korinther Kapitel 5. Von Vers 11 bis Vers 21. Ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Wer eine andere hat, nicht ganz so schlimm, dürft dasselbe entstehen mit anderen Worten. Weil wir nun wissen, wie sehr der Herr zu fürchten ist, versuchen wir Menschen zu überzeugen. Vor Gott aber sind wir völlig offenbar und wie ich hoffe, auch vor eurem Gewissen. Damit empfehlen wir uns nicht wieder selbst bei euch, sondern wollen euch einen Grund liefern, stolz auf uns zu sein. So seid ihr denen gewachsen, die nur auf ihre äußeren Vorzüge stolz sind, innerlich aber nichts vorzuweisen haben. Sollten wir nämlich je von Sinnen gewesen sein, so geht das allein Gott etwas an. Und wenn wir bei klarem Verstand sind, ist das für euch. Denn die Liebe des Christus umfängt uns, wenn wir erklären, einer ist für alle gestorben, also sind sie alle gestorben. Er ist für sie gestorben, damit sie nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Deshalb beurteilen wir jetzt niemand mehr nach menschlichen Maßstäben. Auch wenn wir Christus früher so angesehen haben, so tun wir das jetzt nicht mehr. Wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vergangen, etwas Neues ist entstanden. Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst ausgesöhnt und uns aufgetragen hat, anderen mit dieser Versöhnung zu dienen. Gott war in der Person von Christus, als er durch ihn die Menschen mit sich versöhnte. Er rechnete ihnen ihre Verfehlungen nicht an und übergab uns die Botschaft der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und es ist Gott, der durch uns mahnt. Wir bitten im Auftrag von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Er hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn zu der Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Ein wunderschöner Text. Und etwas ganz Tiefes kommt aus diesem Text heraus. Ein Wort, das sich Liebe nennt. 1970, weit oben im Norden Brasiliens, im Amazonas, ist der Stamm der Paumari. Der Stamm geht schwere Zeiten durch. Er hat mit Krankheiten zu kämpfen. Die Masern sind ausgebrochen. Aber die Menschen sind dem nicht gewachsen. Viele haben Schwierigkeiten mit Durchfall. Sie verlieren Wasser. Und der Mythos, den es gibt, ist, um das zu stoppen, kein Wasser trinken. Das geht ihnen schlechter und immer schlechter. Viele bekommen hohes Fieber. Die Nachbarstämme, gerade der Stamm von den Apurine, der ist ihnen sehr, sehr feindlich gesonnen. Sie greifen immer wieder an. Es gibt Kriege wegen Ländereien, wegen Besitz. Sie werden von ihnen oft angegriffen, umgebracht. Außerdem haben sie noch ihre Schamanen. Und die Schamanen, wenn man ihnen was zusteckt und halt eben ein bisschen Hilfe braucht, damit der Nachbar nicht mehr da ist oder damit man seine Frau bekommt oder was auch immer, dann werden die mit einem Fluch belegt und es funktioniert. Menschen sterben. Ein Stamm, der in Furcht und Angst lebt, es gibt keine 90 Menschen mehr in diesem Stamm. Ein Stamm, der zugrunde geht, der ohne Ziel, ohne Hoffnung, ohne Zukunft in panischer Angst lebt. zwei deutsche Missionarinnen hören von diesem Stamm. Maike und Shirley haben mitbekommen, dass es diesen Stamm der Pau-Marie gibt. Und sie hören davon, dass es Schwierigkeiten gibt. Sie hören, dass diese Menschen leiden, dass sie am Ende sind, nicht weiterkommen. Und etwas tief drin bewegt diese beiden. Die Liebe Gottes. Die beiden sind in Porto Velho und machen sich auf den Weg zu diesem Stamm. Ich bin im April da gewesen, in diesem Stamm. Und es ist eine Geschichte, da anzukommen. Das ist eine ganze Odyssee, sagt man hier. Ne? Wir kamen bis nach Porto Velho mit dem Flugzeug, stundenlang. Wir mussten in Brasilia umsteigen und dann nach Porto Velho weiterfliegen. In Porto Velho angekommen, haben erstmal übernachtet, weil wir schon den Tag unterwegs waren. Am nächsten Morgen ganz früh raus, haben den Bus genommen, mussten mit dem Bus bis nach Labria. Das ist bis Umaiti, sind das 4 Stunden Straße, Asphalt, dann weiter 4 Stunden Erdstraße. Und wir kommen da an, wo die letzte Straße aufhört. Ab da ist nichts mehr, ab da ist nur noch der Fluss. Das grüne Boot, das ihr gesehen habt, das da so ein bisschen in der Mitte schwamm, das ist unser Boot vom Missionswerk. Da können 40 Leute untergebracht werden. Wir sind dann auf dieses Boot und dann 16 Stunden den Fluss weiter. Diese beiden Frauen hatten das nicht. Sie hatten ein ganz kleines Boot und sind dann lange unterwegs gewesen. Und als sie ankommen, diesen Stamm gesehen haben, der in einem totalen Elend lebt und wo die Leute, also ziemlich alle, so krank sind, dass sie nicht mehr lange Zeit haben. Sie bemühen sich, Kontakt aufzunehmen, bemühen sich, mit ihnen zu reden. Es wird ihnen gestattet, ihnen zu helfen. Sie dürfen Medikamente verabreichen. Sie dürfen ihnen Impfungen geben. Und plötzlich hört das ganze Sterben auf. Nicht nur das, sie haben Vertrauen zu diesen beiden Frauen bekommen und haben ihnen erlaubt, ihnen noch etwas zu erzählen. Von einem Gott, der sie unendlich liebt, der seinen Sohn gesandt hat, damit sie gerettet werden können. Und dieser Stamm wird von der Liebe Gottes erreicht. Menschen, die ohne Zukunft und ohne Hoffnung lebten, haben plötzlich eine Aussicht auf ein ewiges Leben. Ohne die Angst, dass sie vielleicht später nochmal von den Ahnen gejagt oder missbraucht oder sonst noch irgendwelche Leiden erleben müssen. Gottes Liebe erreicht den Stamm der Pau-Marie. Das ist interessant, dass Gottes Liebe uns erreicht, obwohl wir das sind, was wir sind. Der Stamm lebt in Zauberei. Diese ganze Geisterbeschwörung, dieser ganze Ahnenkult, das ist normal. So leben sie. Und Gott erreicht diese Menschen, die ohne ihn und von ihm gar nichts wissen wollen, ohne ihm leben. Gott liebt sie, auch wenn sie ihn nicht lieben. Die Bibel sagt in Römer, darin beweist Gott uns seine Liebe, indem er uns geliebt hat, als wir noch Sünder waren. Wir sind nicht geliebt, weil wir so toll sind. Gott findet einen Weg, um zu uns zu kommen. Gott liebt uns. Und das können wir weder verstehen, noch erklären, noch begreifen. Wir können es nur annehmen. Geliebt zu sein und einfach sagen, ist okay, ich lasse mich lieben. Und egal, was wir machen oder nicht machen, die Liebe Gottes ist gleich. Nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Natürlich werden wir vieles für Gott machen, weil wir ihn ja auch lieben. Aber das macht die Liebe nicht größer. Es bestätigt nur die Liebe. In Ninive war das nicht anders. Wir kennen die Geschichte von Ninive und den Menschen, die Assyrer, ein grausames Volk. Was sie machten und wie sie es machten, das ist in den Geschichtsbüchern gut beschrieben. Es ist schrecklich. Wer das alles durchliest, ich werde es jetzt nicht aufzählen, was da alles geschehen ist, aber unheimlich viel Schreckliches. Und Gott liebt diese Menschen. Wir können es nicht verstehen. Aber Gott liebt sie und sendet einen Missionaren, Jona. Gut, ich hätte einen anderen geschickt. Aber Gott hat Jona ausgesucht. Jona wollte ja auch nicht, ist abgehauen, wir kennen das alles. Am Ende war er dann doch da, ein bisschen missmutig. Er sagte, eine Rizinuspflanze ist mir mehr wert als das ganze Volk. Okay, aber die Liebe Gottes hat das Volk erreicht. Gottes Liebe ist angekommen und Menschen haben Vergebung bekommen. Was gibt es denn Schöneres, als jemandem zu sagen, Gott liebt dich, und die Person nimmt das an. Und plötzlich ist vergeben. Menschen, die voller Hass, Menschen, die voller Neid und voller Zank und Streit sind, bekommen plötzlich Liebe und können anders leben. Genauso hat die Liebe Gottes die Menschen in Korinth erreicht. Und Paulus schreibt es ihnen. Korinth, wir kennen auch die Stadt, eine Hafenstadt. In der Gemeinde ging es schrecklich zu, wer die beiden Briefe mal durchgelesen hat. Der weiß, was da alles in der Kirche los war. Und Paulus sagt, Leute, das ist ja bei euch schlimmer als bei denen, die Gott nicht kennen. So darf das nicht sein. Aber Gott liebt. Gott liebt. Und die Liebe Gottes ist so unendlich groß. Wir können es nicht begreifen, aber Gott liebt. Und er guckt auf diese Menschen und er sucht einen Weg, sie zu erreichen. So sehr, wie geht's weiter, hat Gott... Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen, seinen eingeborenen Sohn gab. Würdet ihr das machen? Ich habe 7 Kinder. Ich habe eine größere Auswahl. Ich könnte ja einen schicken und sagen, komm, dann stirbst du eben für die anderen. Auf gar keinen Fall. Auch wenn man mehrere hat, sagt man nichts. Also komm, na ja gut, einer weniger ist nicht so schlimm. Das geht nicht. Gott hat einen. Und er sagt, aber den gebe ich hin. Und weißt du, für wen? Für dich. Ich habe es nicht verdient. Also wenn ich mein Leben angucke und sage, dann gib das doch lieber für jemanden, der es mehr wert ist. Aber Gott sagt, du bist es wert, ich liebe dich. Gott hat uns so sehr geliebt. Gott hat den Stamm der Paumarie geliebt und hat sie erreicht. Mission fängt immer im Herzen Gottes an. Da fängt die Liebe an und er guckt und er sieht auf die Menschen und er hilft ihnen. Da haben wir das Volk Israel. Und Gott, es bewegt ihn, dass sie so in Ägypten leben müssen. Er sendet einen Mose und holt sie raus. Und da sind die Heiden von den Juden missachtet. Und es heißt immer, es gibt keinen Platz für euch. Aber Gott liebt sie und sendet einen Paulus, der die Heiden erreicht. Gott guckt auf die Menschen, die in China leben. Und sagt, es ist so schade, dass ihr mich nicht kennt. Und er schickt einen Hudson Taylor. Und er guckt nach Afrika und sagt, auch euch möchte ich erreichen. Und er schickt einen David Livingstone. Und dann guckt er auf die Aucas und schickt einen Jim Elliot. Gott liebt. Und wenn wir das begreifen oder nicht begreifen können, wenn wir das verstehen oder nicht verstehen, auch nicht annehmen können, Gott liebt. Die Liebe Gottes ist unbegreiflich groß. Gott liebt auch die Paumaris. Und die Liebe Gottes ist bis in den Dschungel gegangen. Der Stamm der Paumari hört von der Liebe Gottes. Jetzt müssen sie eine Entscheidung treffen. Und sie entscheiden sich, mit Gott zu leben. Einer von den ersten, der getauft wurde, das ist Lori Wau. Er und viele andere haben sich taufen lassen. Lori Wau hat von ganzem Herzen Jesus angenommen und gesagt, okay, ich möchte ihm folgen. Und das erste Mal in der ganzen Geschichte von dem Indianerstamm der Paumari folgt eine Person Jesus Christus. 1970, das ist ein paar Jahre zurück, die meisten waren 1970 schon da. Das ist in unserer Zeit geschrieben. Ich bin von 79, also auch fast drin. Gott kommt zu den Indianerstamm der Paumari und verändert sie. Bis dahin lebten sie in Hass und Angst und Mord und plötzlich sind sie frei und nehmen Gottes Liebe an. Ist jemand in Christus? so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Und das ist da passiert. Die Menschen sind anders. Plötzlich leben sie anders. Vieles verändert sich im Stamm der Paumari. Selbst im tiefsten Urwald, fernab von jedem Geschäft, Einkaufszentrum und sonst was, haben sie es geschafft, Alkohol zu produzieren. In Mengen. Und der wird immer wieder gebraucht und immer wieder gebraucht. Die Leute sind abhängig geworden, um sich zu betäuben, um sich zu betören, um irgendwo dem ganzen Druck des Lebens zu entfliehen. Geht aber nicht. Sie leben drin und es kommt immer wieder und immer wieder und immer schlimmer. Der Alkohol bringt vieles andere mit sich. Gewalt, Trennung, Streit. Bis heute noch leben sie unter verschiedenen Lastern, weil Menschen eben Sünder sind und Sünde praktizieren. Als wir da waren, die haben viele kleine Boote. Diese Holzbötchen, die bauen sich selbst. Dann alles aus Motorsägen, da haben sie eine Motorsäge, dann schneiden sich die Bäume selbst in dünne Scheiben, das sind dann ihre Bretter, mit denen sie dann Boote selbst zusammenbauen. Kleine Motörchen hinten dran, ein ganz langes Rohr mit einem kleinen Propeller. Habeta nennen sie diese kleinen Bötchen, mit denen sie rumfahren. Und da brauchen sie Benzin für. In Brasilien, das Benzin ist zu Teilen mit Ethanol gemischt. Das ist hier so wie euer E10, ne? Nur ist, glaube ich, E50. Da ist ein ganzer Teil Ethanol drin. Und sie schaffen das. Die Jungs, die haben das rausgefunden, dass sie dieses Benzin mit irgendwas vermischen und dies und das und jenes. Dann trennen sie Benzin vom Ethanol und trinken diesen Ethanol. Ja, nicht wenige gehen an Vergiftung dabei drauf. Auf der Suche nach irgendetwas, was glücklich macht. Selbst im tiefen Urwald finden sie den Weg zu Drogen und leben in Drogen. Es gibt viel sexuellen Missbrauch, Gewalt, Feinde werden getötet, Ehebruch. Es gibt in vielen Indianerstämmen diese ganze Geisterwelt und vieles, was passiert, ist immer irgendwo mit der Geisterwelt verbunden. So deuten sie es. Kommt ein behindertes Kind zur Welt, begraben sie es lebendig, damit die bösen Geister die Familie verlassen. Aber plötzlich ist vieles anders im Stamm der Paumari. Gott ist eingezogen. Dinge verändern sich. Werte verändern sich. Die Liebe Christi hat den Stamm der Paumari erreicht. Und wisst ihr, was das Stärkste ist, was einen Menschen verändern kann? Liebe. Geliebt zu werden, ist das Stärkste, was es gibt. Das verändert Menschen. Du kannst es sehen, wenn ein Mensch geliebt wird. Wenn ein Mensch plötzlich anders lächelt, die Augen strahlen, wenn ein Mensch geliebt wird. Gott möchte uns lieben. Dieser Stamm der Paumari hat die Liebe Gottes erlebt, hat erfahren, wie Gott sie liebt, hat gesehen, was Gott mit ihnen machen möchte. Gott hat ihr Leben verändert. Gott hat sie erreicht. Nebenan ist der Stamm der Apuriner. Ein anderer Stamm, mit dem sie verfeindet leben, mit dem sie sich bekriegen, immer wieder. Und die vom Stamm der Apuriner sehen, dass da irgendwas passiert ist. Und es gibt Fragen, es gibt Gespräche. Die Paumari erzählen ihnen von der Liebe Gottes. Wir haben im Moment 4 Ehepaare im vollzeitigen Dienst, oben bei den Indianern. 3 davon leben im Stamm der Paumari. Das 4. Ehepaar lebt auf der Ilha das Onças, auf der Puma-Insel. Deusio und Horsa ist das Ehepaar. Deusio ist vom Stamm der Paumari, Horsa ist Apurina. Ein Stamm, der Gottes Liebe erfahren hat, der vergeben konnte und der so weit lieben kann, dass der Stamm mittlerweile in einer Beziehung lebt. der aus Schönhauser sind verheiratet, haben Kinder, leben als Missionare und verkündigen das Evangelium Gottes. Als ich da war, hatten wir eine Woche Schulung gemacht und hatten dann noch Gottesdienst. Am Abend hatten wir den Gottesdienst angefangen. Auf der rechten Seite, so an der Wand, saß ein Mann mittleren Alters, der hat auch zugehört. Der saß ein bisschen, ja, mürrisch, ein bisschen verschlossen. Und man kann sehen, wer vom Stamm der Paumarie ist, man kann sehen, wer von Apollinar ist, man sieht das an den Gesichtern. Man sieht an den Gesichtszügen, wo sie herkommen. Und dieser Mann, der hörte zu bis zum Ende. Wir haben von der Liebe Gottes erzählt und wir haben sie eingeladen. Wenn jemand die Liebe Gottes annehmen möchte, der darf nach vorne kommen. Er stand auf und ging nach vorne. Er hat sein Leben Jesus übergeben. Nachher kommt seine Frau dazu und sagt, sie hat schon 12 Jahre für ihren Mann gebetet. Viele Jugendliche kommen nach vorne. Eine große Gruppe von Menschen, die da waren, sagten, wir möchten unser Leben mit Jesus leben. Sie haben mit ihnen gebetet, den einen mit dem anderen. Wir sind da der Reihe nach durch und haben uns dafür viel Zeit gehabt. Die Gemeinde war im Gebet und im Lobpreis. Und es war ein wunderschöner Abend. Einer von den Jungs hat mit ihm gebetet. Er dreht sich um, rennt raus. Okay. Kurze Zeit später kommt er wieder. Sein Freund war nicht im Gottesdienst gewesen, hat ihn abgeholt. Damit auch er von der Liebe Gottes erfährt. Menschen, die bewegt sind, Menschen, die das erlebt haben. Wenn du die Liebe Gottes einmal richtig erlebt hast, das ist etwas, was man nicht mehr missen kann. Man kann nicht mehr ohne leben. Wir hatten das gesehen und erlebt an diesem Abend. Um 7 fing der Gottesdienst an, um 10 waren wir ungefähr fertig im Gottesdienst. Um 1 Uhr waren wir immer noch zusammen im Gottesdienst und hatten immer noch uns unterhalten und gesungen. Und der eine spielte Gitarre und der hinten die redet und die hatten dann nochmal was nachgefragt. Und da waren wir mit denen am Beten. Es war eine sehr, sehr schöne, gesegnete Zeit. Liebe verändert alles. Guck mal bitte in Lukas Kapitel 7 rein. Lukas Kapitel 7 von Vers 36. Eine Geschichte, die mit Jesus geschehen ist. Es ist kein Gleichnis, es ist ein Erlebnis. Ein Pharisäer hatte Jesus zum Essen eingeladen. Jesus war in sein Haus gekommen und hatte sich zu Tisch gelegt. In dieser Stadt lebt auch eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfahren hatte, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat an das Fußende des Liegepolsters, auf dem Jesus sich ausgestreckt hatte, kniete sich hin und fing so sehr zu weinen an, dass ihre Tränen seine Füße benetzten. Sie trocknete sie dann mit ihren Haaren ab, küsste sie immer wieder und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, sagte er sich, wenn der wirklich ein Prophet wäre, würde er doch merken, was für eine Frau das ist, die ihn da berührt. Er müsse doch wissen, dass das eine Sünderin ist. Simon, ich habe dir etwas zu sagen, sprach Jesus da seinen Gastgeber an. Sprich, Rabbi, sagte dieser. Jesus begann. 2 Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Doch keiner von ihnen konnte ihm das Geld zurückzahlen. Da erließ er es beiden. Was meinst du, wer von beiden wird wohl dankbarer sein? Ich nehme an, der, dem die größere Schuld erlassen wurde, antwortete Simon. Richtig, sagte Jesus zu Simon und drehte sich zu der Frau um. Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir nicht einmal Wasser angeboten, dass ich den Staub von meinen Füßen waschen konnte. Doch sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben, aber sie hat gar nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast mir den Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, aber sie hat meine Füße mit teurem Balsam eingerieben. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch wenig Liebe. Dann sagt er zu der Frau, Ja, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, für wen hält er sich eigentlich, dass er auch Sünden vergibt? Doch Jesus sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Lieben. Liebe verändert uns. Von Gott geliebt zu werden, ist etwas, was wir uns gar nicht richtig vorstellen können. Wir können die Liebe einfach nur annehmen. Wir haben, wie gesagt, 4 Adoptivkinder zu Hause. Und mich fragte mal einer, Papa, warum habt ihr uns ausgesucht? Warum hast du ausgerechnet mich genommen? Was war das? Was war der Grund? Was war der Punkt? Das ist gar nicht so schwer. Wir haben uns entschieden, euch zu lieben. Da war nichts, was sie mitgebracht hatten. Keiner kam als Großgrundbesitzer in unsere Familie und hat Ländereien mitgebracht. Sie lebten auf der Straße und waren vom Jugendamt ins Kinderheim genommen worden und suchten eine Familie, die sie aufnehmen möchte. Keiner von ihnen kam und beeindruckte uns mit seinen Fähigkeiten als Ingenieur. Der Älteste, den haben wir mit 1 Jahr adoptiert, die anderen 3 Geschwister mit 2, 3 und 4 Jahren. Da war nichts, was sie mir aufzeigen konnten, um zu sagen, wir verdienen es, geliebt zu werden. Wir haben uns entschieden zu lieben. Das Interessante ist, dass diese Liebe Menschen verändern kann. Einer von ihnen, hängt sehr, sehr an mir. Er kann nicht vorbeigehen, ohne irgendwie anzufassen oder zu umarmen oder zu drücken oder so. Jeden Tag schreibt er, Papa, ich vermisse dich so sehr. Papa, ich liebe dich. Und bei ihm sieht man das so sehr, wie Liebe Menschen verändert. Diese Strahlen, wenn ich ihn angucke, der lächelt immer nur, das ist ein typisches Zeichen in Brasilien, alles gut. Geliebt zu werden, wer will das nicht? Was können wir Gott aufweisen? Warum sollte er uns lieben? Nichts. Er liebt einfach, weil er uns liebt. Und es ist schön, geliebt zu sein. Es ist unheimlich schön. Gottes Liebe verändert uns. Die Liebe Gottes in unserem Leben verändert uns so sehr, dass wir nicht mehr für uns selbst leben, sondern dass wir für den leben, der für uns gestorben ist, so wie es der 2. Korintherbrief sagt. Von Gott geliebt, von Gott verändert, ist unser ganzes Leben etwas anders. Und Gott möchte uns das geben, was wir brauchen. Psalm 37, Vers 4 sagt, habe deine Lust am Herrn. Der wird dir geben, was dein Herz begehrt. Wonach sehnt das Herz sich? Jeder von uns möchte geliebt werden. Und Gott wird uns das geben. Es gibt einfach Tage, wo ich sage, Gott, was erwartest du von mir? Was willst du? Was soll ich machen? Wo soll es hin? Was ist los? Ich bin sehr, sehr aktiv. Ich kann das Stillsitzen nicht wirklich aushalten. Und Gott sagt einfach, lehn dich zurück und genieße einfach mal die Liebe. Und es tut gut zu wissen, dass wir geliebt sind. Nicht, weil wir so viel machen, sondern weil er uns so sehr liebt. Und was passiert mit der Liebe in uns? Die Liebe Gottes drängt uns. Die Liebe Gottes schiebt uns vorwärts. Wir können nicht mehr anders. Gedrängt von der Liebe Gottes leben wir. Lodi Wau, der Mann, der sich als Erster hat taufen lassen, hat eine Tochter. Die Tochter heißt Gloria. Verheiratet mit Josué, leben sie im Stamm der Pomari. Sie kamen Anfang dieses Jahres zu uns nach Curitiba, wo wir unser Schulungszentrum haben, und haben sich ausbilden lassen für den Missionsdienst. Sie sind zurückgegangen und leben in Crispin, in diesem Stamm der Pomari, als vollzeitige Missionare. Die Tochter von Lodi Wau. Sie und ihr Mann leben das aus, an was der Vater geglaubt hat, wo der Vater sich hingegeben hat. Giuseppe und seine Frau Angelica mit der Tochter Kaweli sind bei uns im Moment im Team. Ich habe sie gerade vom Wegfliegen noch in der Jüngerschaft unterrichtet. Wenn ich zurückkomme, habe ich das nächste Thema dann, das ist Seelsorge, da werde ich sie mit begleiten. Giuseppe ist der Sohn, also sein Vater war damals kleiner Junge gewesen, der krank und im Sterben lag, als die Missionarinnen ankamen. Auf der letzten Fahrt, auf der letzten Missionsreise, hatte ich Giuseppe mitgenommen und sagte, erzähl mir die ganze Geschichte, ich will das alles wissen. Ich habe die ganzen Informationen von Giuseppe, der aus dem Stamm kommt, der ein Pomeri-Indianer ist. Sein Vater hat damals überlebt, weil Maike und Shirley gekommen sind, um ihn Medizin zu verabreichen. Sein Vater hat sich für Jesus entschieden. Giuseppe hat sich für Jesus entschieden, hat sein Leben Jesus übergeben. Ich fragte Giuseppe, was er denn gerne machen möchte, wenn er fertig ist mit der Missionsschule. Ich fragte ihn, wo er dann gerne hin will. Er sagte, du weißt, dass es da oben im Amazonas Schwierigkeiten gibt, ja? Die Indianerstämme dürfen von uns Weißen nicht mehr evangelisiert werden. Es gibt Auflagen. Die FUNAI, das ist die Organisation, die sich um die Indianer kümmert in Brasilien, hat Auflagen aufgelegt, und zwar dürfen wir die Kulturen nicht mehr verändern. Und das Evangelium ist zu radikal, es verändert Kulturen. Das ist es, ja, das macht es. Wir dürfen nicht mehr hin. Giuseppe sagte, wisst ihr was? Ich bin Indianer, ich darf. Er sagt, ich möchte gehen. Wenn ihr mir helfen könnt, dass ich meine Arbeit machen kann, ich brauche ein kleines Boot, ich brauche einen kleinen Motor und Unterstützung, und ich werde diese Stämme finden und ich werde ihnen das Evangelium bringen. Das ist die Liebe Gottes, die uns drängt. Wir können nicht anders. Die Liebe Gottes drängt uns, das zu leben, was wir glauben, und das weiterzugeben, was wir glauben. Wir wissen nicht immer, was passiert. Vieles können wir nicht abschätzen, vieles können wir nicht sehen. Und sehr oft hat man auch Schwierigkeiten dadurch, weil es eben dieses Ungewisse ist. Macht es Sinn, zwei Frauen irgendwo in einen Dschungel zu schicken? Das kostet doch Geld. Werden sie angenommen werden? Wird das, was sie machen wollen, Frucht bringen? Wir wissen es, ja, es hat Frucht gebracht. Aber man fährt mit der Ungewissheit. Wir hatten letztens den Einsatz gehabt im April. Wir haben 60 Leute von dem Stamm der Pomeri geschult. Weil wir sie nicht alle auf die Missionsschule nehmen können, fahren wir hin. Wir haben das Schiff, da leben wir dann drauf, die Woche, in der wir sie unterrichten. Wir fahren zu ihnen ins Dorf mit einem kleinen Beiboot, das wir haben. Da müssen wir nochmal ein Stückchen weiter bis zu ihnen. Unterrichten sie, fahren dann wieder zurück. Wir haben jemanden auf dem Schiff, der kocht für alle. 60 Leute kommen auf unser Schiff, wir geben ihnen das Essen. Sie fahren wieder zurück, der Unterricht geht weiter bis in den Abend. Kostet das was? Ja, wir waren ein 8-köpfiges Team. Wir mussten von Curitiba unten aus dem Süden bis nach oben fliegen. Der ganze Einsatz hat uns ungefähr knapp 10.000 Euro gekostet. Ist es das wert? Es ist viel Geld. Wir haben es nicht. Für 10.000 irgendwo in den Urwald zu fahren, um Menschen zu sagen, dass Gott sie liebt, ohne zu wissen, wie sie es annehmen werden. Es ist viel Geld. Jemand, den du unendlich liebst, jemand vielleicht aus deiner Familie, deiner Kinder, deine Geschwister, deine Eltern, wer auch immer, der noch ohne Gott lebt und der ohne Gott leider verloren gehen wird, wenn er Christus nicht annehmen möchte. Wenn du 10.000 Euro zahlen könntest, mit der Sicherheit, dass diese Person Gott annehmen wird und das Leben sich ändern wird und er gerettet wird, würdest du es ausgeben? Definitiv. Definitiv. Bei dem Stamm dort sind viele nach vorne gekommen, in dem Gottesdienst haben Jesus ihr Leben übergeben. Ja, es lohnt sich, aber es kostet. Im Stamm gibt es mittlerweile knapp 700 Leute. Von dem Stamm aus haben wir eine Basisstation eingerichtet. Ihr könnt auf Google Maps, könnt ihr den Stamm sehen, mitten im Urwald, mit einer ganz großen Landebahn für Flugzeuge, die sie sich gebaut haben. Die ganzen Missionare werden von ihnen dort angenommen. Sie kommen und von dort aus geht vieles in die Richtung weiter. Sie betreuen, sie begleiten, sie leiten an, sie helfen. Sie haben ein Team, das die Wiese sauber hält, damit die Flugzeuge immer gut landen können. Mittlerweile arbeiten sie dran, den Jesus-Film in Pau-Marie zu machen. Die Teams kommen regelmäßig angeflogen und sie sind die Synchronsprecher für den ganzen Film. Ein Stamm, der Jesus von ganzem Herzen angenommen hat, der verändert wurde und der von der Liebe Christi gedrängt die Arbeit macht. Wir hatten dann diesen einen Mann, der sich bekehrt hatte. Wir wollten nachher ausfahren, sind noch 2 Tage unterwegs gewesen zu verschiedenen Stämmen, um sie auch noch zu evangelisieren. Wir hatten die Indianer ja dabei. Und wir wollten dann fahren, wir brauchten verschiedene Boote. Wir haben unser Schiff und unser kleines Beiboot, da passen wir nicht rein. 60 Leute, die unterwegs sind. Und wir sagten ihnen, wer von euch kann uns mit seinem Boot helfen? Der Mann kam davon und sagte, meins, wir können meins haben. Sie sagten, gut, vielen Dank, noch jemand? Okay. Nachher kamen Leute, einer von den Pastoren aus dem Stamm zu uns und sagte, er hat sich echt bekehrt. Wir sagten, okay. Von wo weißt du das, wie kommst du darauf? Ja, das ist vielleicht ein Geizkragen, dieser Mann. Dem sein Schiff, dem sein Boot wirst du im Leben nicht haben können. Der fährt niemanden und nicht mit seinem Benzin. Der kam und sagte, wir können mein Boot haben. Das war das erste Boot, das losgefahren ist, vollgepackt mit unserem Team, verschiedene Leute drin, sein Benzin. Und los geht es zu einem Stamm, um ihm von Jesus zu erzählen. Die Liebe Jesu drängt uns. Und von diesem Ruf Jesu gedrängt geht es weiter. Wir können nicht anders. Wir können nicht anders. Paulus geht ins Gefängnis, wird gesteinigt, wird verfolgt, lebt im Hass. Er kann nicht anders. Der macht sich auf den Weg und wird über eine Mauer nachts runtergelassen und wird dorthin gebracht. Und dann schwimmt er mal wieder auf eine Insel. Und wir kennen den Paulus und seine ganzen Geschichten aus der Bibel. Aber Paulus ist von der Liebe Gottes gedrängt. Er kann nicht anders. Auch die anderen Apostel, ich werde es jetzt nicht vorlesen, aber in der Apostelgeschichte haben wir den Teil, wo die Jünger vor dem Hohen Rat stehen. Und es wird ihnen gesagt, ihr dürft nicht mehr von Jesus reden. Was sagen sie? Ja. Und wir können nicht anders, außer von dem zu reden, was wir gesehen und erlebt haben. Hat Gottes Liebe dich verändert? Hat sie dich erreicht? Kannst du die Liebe Gottes in deinem Leben spüren? Und dann kann man nicht anders, außer in dieser Liebe leben und diese Liebe weitergeben. Ja, wir im Missionsteam oder wir in der Missionsstation haben noch vieles, vieles, vieles vor uns. Auf unseren T-Shirts steht geschrieben, bis das es alle wissen. So lange wollen wir weitermachen. Auch wir als Familie, wir möchten da diese Arbeit weitermachen. Alleine können wir das nicht. Wir brauchen Menschen, die mitbeten. Dahin zu kommen, ich sage es immer wieder, es ist ein schwieriges Umfeld, weil es so viel mit diesen ganzen Geistern zu tun hat. Und so einen Indianerstamm reinzukommen, es ist bedrückend. Wir brauchen Gebetsvorbereitung, wir brauchen Menschen, die hinter uns stehen, die mitbeten, dass wir mit Freiheit, dass wir mit Kraft und mit Vollmacht die Arbeit machen können. Genauso auch finanziell. Wenn jemand uns unterstützen möchte, wir haben ein Missionswerk in Deutschland, wo man uns mit unterstützen kann, damit wir die Arbeit dort machen können. Wir haben Papiere mit dabei, oder Formulare, die man sich mitnehmen kann, kann man sich durchlesen. Wir haben ein paar Sachen vom Missionswerk dabei, ein paar T-Shirts haben wir noch da. Wenn jemand da gerne was mitnehmen möchte, wir können es nachher gerne auslegen. Und da dürft ihr mal durchgucken, uns auch ansprechen. Nehmt einfach mal so ein Formular mit, lest das durch, guckt euch das an, betet drüber. Und ja, wenn du die Freiheit dazu hast, auch uns zu unterstützen, bist du herzlich dazu eingeladen. Soweit ich weiß, wir haben am Nachmittag noch einen anderen Vortrag haben. Das heißt, wer nachher noch mehr wissen möchte, wir werden am Nachmittag noch einiges mehr erzählen. Erstmal vielen, vielen Dank dafür. Betet für uns, betet für die Arbeit und ja, habt so Teil auch an dem, was Gott macht und auch an dem Gewinn, an den Erfolgen, die Gott für uns vorbereitet hat. Dankeschön.